Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören den Sonntagnachmittag auf dem Eis. Am Mikrofon ist der Bernhard Siegmann. Gestern ist gefeiert worden, Land auf, Land ab. Natürlich auch auf dem Rütli. Mit Höhenfeuer, Festreden, Lampion, Knallfrösch, mit Bier und Würst. Bis um 3 lernen sie im Menschen und Horizonte eine Frau kennen, die die glücklichsten Kindheits- und Jugendjahre auf dem Rütli verbracht hat. Annegret Foye. Die Annegret Feuille ist 88. Sie wohnt zu Morschach und dort hat sie unsere Redaktorin Cornelia Cassis besucht und sich von ihr fürs Menschen und Horizonte viel Geschichten erzählen lassen.
Sie wohnt in Morschach, oben am Dorf, mit der Aussicht auf einen Ort, wo ihr Leben angefangen hat. Als Jüngste von einer Grossfamilie ist sie nämlich auf dem Rüttli auf die Welt gekommen.
Für mich war es einfach eine wunderbare Kindheit. Der See, der Wald, die Fee, wir hatten ja Kühe und ich war immer mit dem Vater. Auch im Winter beim Holzen.
Während sie erzählt, ist sie eingemummelt in einem Fell auf einer Chaiselongue gesessen. Sie hat für ihre Gäste, für ihre Nichten und mich einen Äpfelkuchen gebacken und einen guten Tee gemacht. Annegret Feuille ist eine zierliche Frau mit einem schönen, wachen Gesicht und einem eleganten Chignon. Eine disziplinierte Frau, die extra ihren Briefkasten unten im Dorf hat, damit sie noch regelmässig aus dem Haus und unter die Leute kommt und Bewegung hat. Nach dem idyllischen Anfang als Kind vom Rüttli-Pächter hat es einen grossen Bruch gegeben, als Annegret 7 Jahre alt war und in die Schule gekommen ist. Da ist sie zur Pfarrfamilie gekommen von Seelisberg, 300 Meter über dem Rüttli, für ein Kleinkind weit weg von daheim. Sie war Mutterseelen allein gewesen und hatte lange Zeit gehabt.
Das war dann für mich ein Walduntergang gewesen. Sagen wir jetzt, wenn sie mich in einen Bauernhof da hatten, war ich mit Kindern zusammen gewesen. Da bin ich nur mit dem Pfarrer gewesen und seiner Schwester und noch eine Frau und bin dann da ganz allein gewesen. Und zum Beispiel etwas, was für mich ganz furchtbar war. Ich bin noch, weil ich das Jüngste war, im älteren Schlafzimmer geschlafen, hatte ich so ein Eisenbettchen. Und dann bin ich auf das Seelisberg gekommen, im Pfarrhof, allein in einem Stock. Und der Pfarrer und die Schwester haben da oben geschlafen. Das war für mich ganz schlimm gewesen.
Das war in den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert. Eine Zeit mit einer grossen Kindersterblichkeit. Ein älterer Bruder von der Annegret Feuille ist an einer Grippe gestorben und auch sie ist krank geworden. Schlimm krank.
Hat es niemand gemerkt. Also da, dass ich Magenweh hatte, das habe ich gespürt, das habe ich Schmerzen gehabt. Aber ich habe eigentlich niemandem etwas gesagt. Denn ich musste am Morgen im Sommer sind zwei grosse Fässer im Garten zu einer Stunde im Boden eingegraben gewesen. Und bevor ich in die Schule gegangen bin, habe ich die müssen füllen von der Wäschküche aus mit Wasser. Und dann habe ich Magensenkung gehabt, das hat aber niemand gemerkt.
Weil es zu schwer war?
Ja. Und hatte dann auch einen Zwerchfellriss gehabt. Das habe ich auch erst später herausgefunden, warum ich die Schmerzen habe. Aber dann ist dann etwas anderes gewesen. Die älteste Schwester hat gefunden, ich sehe gar nicht mehr so gut aus. Sie ging mit mir zum Doktor und ist mit mir nach Gersau zum Arzt gegangen. Und der hat mich durchleuchtet und hat gesagt, ich habe beide jungen Vögel vernarbt. Ich habe offene Tuberkulose gehabt dort oben. Ich habe immer gehustet und Schnuppen gehabt. Da hat niemand Acht gegeben.
Man war nicht zimperlich. Man musste arbeiten und das Maul heben.
Am Samstag, Sonntag im Sommer durfte ich dann heimgehen. Aber im Winter nicht mehr, wegen dem Schnee. Und dann ist aber alle Monate der Vater raufgekommen. Er war eingeladen zum Essen und dann haben sie gejasset. Und er hat dann eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich so streng arbeiten muss. Ich musste abwaschen. Also, denke, wenn man sich vorstellt, ein 7-jähriges Kind, ich kann nicht einmal einen Schützstein aufmögen und das Wasser habe ich müssen im Kochherd sieden und mit der Pfanne dort durchtragen. Aber das hat halt der Vater nicht gemerkt. Er war ja im Esszimmer drin und hat gejasset.
Und dann, Annegret, hat nichts trauen zu sagen. Nichts vom grossen Heimweh, nichts vom vielen Arbeiten, nichts von den Schmerzen, nichts von den Schlägen, die sie bekommen hat, wenn wieder jemand gefunden hat, sie sei ihr verwöhnter Gof.
Ich habe nichts trauen zu sagen, weder daheim noch meinen Geschwistern. Ich habe nie etwas gesagt. Und wenn man davon von deinen Kindern oder von missbrauchten Kindern redet, wenn sie sagen, warum sagen die nichts, ich verstehe die Kinder, man hat Angst. Man hat Angst.
Der Doktor hat dann dem Leiden ein Ende gesetzt. Er hat verordnet, dass die 10-jährige Annegret wegkommt von Seelisberg, vom Ort, wo der Lunge nicht gut tut. Sie ist dann in einem Mädcheninstitut im Engelberger Tal gekommen. Dort war es wieder schön gewesen.
Da bin ich mit Kindern, mit Mädchen. Und also ich hatte dort wunderbare Erinnerungen. Das war ganz eine feine Schule. Ganz ein Tipptopp. Wir waren nur etwa 6 in der Klasse. Wir hatten also damals schon in der 5. Klasse Französisch. Das war eine ganz fortschrittliche Schule.
Das Heimweh ist verschwunden, weil die Annegret das Rüttli gar nicht mehr gesehen hat. Bis 15 war sie in Oberriggenbach. Eine gute Zeit. Obwohl, sagt sie mit einem Augenzwinkern, auch ganz eine fromme Zeit.
Sehr viel Batten, gell? Am Morgen, vor dem Morgen schon zu Kille gehen, jeden Tag in die Messe. Und dann in die Klosterkille, wenn am hohen Schnee war. Am 6. hat eine Kuhglocke geläutet. Und dann haben wir aufstehen, uns anlegen, die Schuhe, Mantel und in dieser Kälte, das ist auf 1200 Meter, in die Kille gehen. Aber die Kille war schön warm. Dann zurück und dann das Frühstück. Und nachher hat jeder sein Sämtchen gehabt und am 8. hat dann die Schule angefangen. Ja.
Reden wir von den Sommerwochenenden auf dem Rüttli in den 20er Jahren. Wie haben die ausgesehen, der Rüttli-Pächterfamilie mit den vielen Kindern für die Jüngste, für die Annegret?
Also am schönen Wetter enorm viele Leute. Jedes Schiff hat einfach Leute gebracht und die Leute haben alle pressiert und gesagt, wir haben dann am Viertel ab 3 wieder das Schiff. Und alle haben gehastet und haben also nicht der Zeit gehabt. Aber es war einfach eine enorme Arbeit gewesen. Oder zum Beispiel in der Schulzeit, wenn die Schulen auf das Rüttli sind. Das war dann eine harte Arbeit gewesen. Ja, dann haben sie dann, das ist jetzt ja heute nicht mehr, heute haben die Kinder selber ein Ding. Da hat es zum Beispiel Milchkaffee gegeben, den Kindern, ein Stück Brot. Oder Milchkaffee und Brot und Anke. Das haben wir alles müssen servieren. Und was dann war, am Abend abwaschen. Da haben wir manchmal bis nach dem 11 Uhr haben wir abgewaschen.
Auch Litterings Abfallproblem war in den 20er Jahren vom Rüttli schon ein Thema gewesen.
Wenn die unsere Ämter hatten, wir müssen meine Schwester und ich Papier zusammenlassen vom ganzen Rüttli. Dann habe ich angefangen, meiner ältesten Schwester, wenn sie serviert hat, wenn sie serviert hat, Fläschchen nachzutragen.
Das war also nicht nur ein Bauernhof, nein, sondern auch ein Restaurant.
Ja, ja. Also, es ist nicht ein Restaurant, wie es jetzt ist. Wir haben keine warme Speisen dürfen servieren, einfach ein Käse und Brot und Servola und Brot und Tee und Kaffeekumpel und so. Und dann habe ich meiner Schwester so geholfen. Dann habe ich am Vater geholfen beim Heuen, Rechen und so. Und so sind die Sonntage gegangen eigentlich furchtbar schnell. Ich hatte dann nicht den Kontakt mit den Eltern oder mit den Geschwistern, weil jeder hat seine Arbeit gehabt. Und am Sonntag am Abend musste ich wieder dort raufgehen.
Dann gerät Feuer im Menschen und Horizonte, wo dann gerade im zweiten Teil erzählt, dass dann auch der Zweite Weltkrieg vor dem Rüttli nicht Halt gemacht hat.
Schaut vor Bergen und Tal, fliegt schon der Sonnenstrahl. Schaut auf Auen und Matten, wachsen die dunklen Schatten. Die Sonne auf den Bergen noch steht. Oh, wie sie Gletscher so rot. Oh, wie sie Gletscher so rot. Schau dir da oben an.
am See. Heime zu wendet sich zu viel. Loset wir die Glocke, die schöne, freundlich im Moos uns ertöne. Kühe glüht unsere Lust, tut uns so eine Wahl in der Brust. Die so wohl wieder Brust. Still an den Bergen wird's Nacht, aber der Herrgott war. Seht ihr selbst Sternli dort schienen, Sternli, wie bist du so freine? Seht ihr am Nebel dort stolz, Sternli, Gott grüß dich wie Gott. Sternli, Gott grüß dich wie Gott. Das seht uns gar gut. Hätt uns nicht Gott in der Hut. Frieli, der Vater von allen, lass uns gewiss Wärli nicht fallen. Vater im Himmel, der wacht. Sternli, gut Nacht. Sternli, liebst Sternli, gut Nacht.
Der Dino Heinige mit dem Volkslied «Luegit von Bergen und Tal». Im «Menschen und Horizonte» erzählt heute die Innerschweizerin Annegret Feuille. Sie ist die jüngste Tochter vom Rütlisepp, vom Josef Zkracken, der von 1911 bis 1948 Pächter auf dem Rütli war. Im zweiten Teil des Gesprächs geht es jetzt dann gerade um den Sommer und um den Winter und um Krieg und Frieden auf dem Rütli und auch um die Frage, ob es dann in der Kindheit bei der vielen Arbeit trotzdem noch Zeit zum Spielen gegeben hat.
Bevor ich in die Schule bin, ja. Mit meiner Schwester, nachher nicht mehr. Und ich habe gar nicht das Bedürfnis gehabt. Ich habe gerne draussen gearbeitet, mit meinem Vater auf dem Land und so. Ich habe gar nicht das Bedürfnis gehabt, zu spielen. Und wir haben, ganz wunderbar muss ich meiner Mama dankbar sein, sie hat gerne gelesen, wir haben dürfen lesen. Wir haben am Abend auch im Bett dürfen lesen.
Das ist offenbar kein selbstverständlich
gesagt. Nein. Und dann, was auch war, wir haben dann ja müssen die Sprache lernen. Ich war dann nachher noch 2 Jahre in einem französischen Institut gewesen, nachher noch zu England. Und da habe ich gefunden, dass wir jetzt dann in die Schule gehen müssen. Und heute bin ich der Mama so dankbar, dass ich die Sprache kann. Das ist im Alter etwas Wunderbares. Wenn man das Buch auf Englisch lesen kann, das ist etwas Schönes.
Frau Feuille, und wenn Sie jetzt zurückdenken, wann haben Sie denn angefangen zu merken als Kind, dass Sie schon an einem besonderen Ort leben, Ihre Eltern und Ihre Geschwister?
Ich habe das selbstverständlich angenommen. Ich habe einfach gefunden, ich bin vom Rütli fertig. Das war für mich selbstverständlich gewesen. Das habe ich dann eigentlich erst, nachdem ich geheiratet habe, gemerkt, wie ich privilegiert war. Und was war, der Vater hat das Rütli nicht als Pächter angeschaut, sondern als Eigentum. Er hat für die Kühe, für die Landwirtschaft, für das Obst, er hat verschiedene Äpfel gesetzt und Kriesebäume und Nussbäume haben wir gehabt. Und Er hat einfach da drinnen gelebt und er hat nie wollen fortgehen. Er hat wollen bis zum Tod da sein. Und dann, als ich dann wollte heiraten, war er dann auch fast 70 gewesen. Und dann hatten sie Schwierigkeiten gehabt, einen Knecht zu bekommen. Am Alten ist es zu streng. Es waren 18 Schiffe zum Abbinden am Tag. Von der Arbeit den Weg runterlaufen, als Heer, das Schiff abbinden.
Das ist auch noch zu den Aufgaben.
Das gehört dazu.
Aha.
Also das war schon von der Dampfschiffgesellschaft uns, aber vom Rütli. Und für einen Jungen war es zu langweilig im Rütli. Und dann hat er gesehen, ich möchte heiraten. Und dann hat er gekündigt.
Jetzt haben Sie eindrücklich vom Vater erzählt, von seinen vielen Aufgaben, die er auf dem Rütli hat erledigt und auch gerne erledigt hat. Was hat er so zum Aufgabenbereich von der Mutter gehört? Nebst für die Kinder da sein, wenn sie eben da sind?
Sie hat einfach das Geschäft geführt. Sie hat Bestellungen gemacht. Sie ist einfach, der Vater war vom Land und in seinem Königreich und die Mama hat das Geschäft geführt. Und das ist, heute, wenn ich zurückschaue, hat sie es sehr streng gehabt. Stell dir vor, sie ist mit Anna Elfi, ist Mama 26 gewesen, mit 3 kleinen Kindern auf die Rütli gekommen und direkt ins Geschäft rein, mit Angestellten und alles müssen machen. Da denke ich manchmal zurück. Das war ja etwas gewesen. Wisst ihr, wenn so plötzlich 100 Personen miteinander kommen und da sitzen, das war ein Stress, ist das gewesen. Denn im Winter haben wir ja, ist es einfach gewesen, wenn ein Bauernhof. Die Leute haben uns immer gefragt, was macht denn ihr im Winter hier im Rütli? Und dann habe ich gesagt, was macht ihr das ganze Jahr daheim in ihrer Wohnung? Genau das Gleiche.
Das heisst, der Winter war auch Erholungszeit.
Ja, ja. Und die Eltern haben gesagt, wenn das nicht gewesen wäre, der Winter, und am Abend, am 6. das letzte Schiff, also am Abend war Feierabend, hätten sie das Rütli nie angenommen.
Haben Sie immer noch gern Winter?
Ja. Ja. Wenn es guckst und kalt ist, das habe ich gern. Und ich durfte Ski fahren dann. Der Vater war auch Skilehrer gewesen. Nebst dem Bergführer. Also der Winter war schön gewesen. Und da hat man gejasset. Am Abend habe ich mit dem Vater allein gejasset. Und dann sind etwa noch Bauern von Nachbauern gekommen und hat man gejasset. Das war schön im Winter.
Und im Winter hat man auch Zeit gehabt zum Lesen, was ihnen ganz wichtig
also,
ist.
Der Vater ist um 9 Uhr immer ins Bett. Mama ist ins Bett gelesen. Und dann bin ich ganz allein in der Stube gewesen, habe Radio gelesen und habe gelesen. Gelismet, gestickt.
Jetzt haben wir von der Sommerzeit und von der Winterzeit geredet. Und wir haben auch schon ein bisschen von der Friedenszeit geredet und der Krisenjahr. Im Krieg. Was hat sich verändert in den Kriegsjahren auf dem Rütli?
Wir haben ja gemeint, wenn der Krieg ausbreche, dann sei nicht mehr los auf dem Rütli. Dann haben meine Schwester und ich einen Plan gemacht. Wenn dann niemand mehr käme, dann wollen wir wandern über die Pass, über den Furka-Pass, über den Grimsel, über den Susten oder Brünig. Dann ist das losgegangen, dann ist halt der ganze Krieg aus, hat es halt gleich Betrieb gegeben. Denn der General hat ja wollen, dass alle einmal aufs Rütli gehen.
Was hat das bedeutet, einmal im Leben aufs Rütli gehen?
Er hat sehr empfunden, er hat gewusst, was das für ein Boden ist. Darum ist er ja auch im Rütli abgeordnet mit allen Offizieren gekommen. Er hat ja können, zu Luzern oder irgendwo hat er den Rapport können machen. Er hat aufs Rütli wollen gehen. Auf der Boden, wo er gesagt hat, damals haben die Eidgenossen, sind auch unterdrückt gewesen, haben sich da getroffen und haben da vorgenommen, sie wollen die Vögte vertreiben. Und er hat ihnen so geredet, dass dann während dem Krieg hat es halt auch Frontisten gegeben. Das haben wir dann auch erlebt. Die wollten anschliessen. Und dann hat er also mit denen, sind 750 Offiziere sind dann da gewesen. Mit denen hat er geredet und hat gesagt, wir wollen uns wehren, so wie damals die Dinge. Und das hat dann, glaube ich, einen Eindruck gemacht auf dem Boden.
Wann ist das gewesen? Sind Sie da dabei gewesen? Haben Sie da Fotos davon?
Nein, wir dürfen. Uns sind sind etwa 3 Offiziere gekommen und haben gesagt, der General Guisson käme auf das Rütli die nächste Woche. Wir dürfen es gar niemandem sagen. Nicht einmal den eigenen. Also am Telefon oder so. Und dann ist eine Frau gekommen und gesagt, sie, welchem Tag kommt der General? Und was, welche Zeit? Und dann haben wir gesagt, was kommt der General? Und dann hat Mama dann einen Offizier angerufen und hat gesagt, wieso dürfen wir nicht einmal in der Familie darüber reden, wenn da schon eine Frau kommt, das kann sagen. Und gesagt, leider hat ein Offizier der Frau das gesagt. Dann ist es publik geworden.
Und denken Sie, dass man das nicht hätte wissen dürfen?
Er hat ohne Leute, ohne Zuhörer, hat er mit den Offizieren reden. Er ist mit einem extra Schiff von Luzern gekommen. Und was da geredet worden ist, das hat man ja dann nachher können lassen. Im Rütli-Rapport. Wir sind von der Heerespolizei eigentlich im Haus drin, wie gefangen gewesen. Sie haben ja nicht gewusst, wie wir denken und was wir sind. Wir hätten da können gegen das System sein. Oder wenn es da jemand gewusst hätte, die hätten können eine Bombe operieren, dann wäre die ganz Heeresding kopflos gewesen. Keine Offiziere mehr.
Mehr von dem Zweiten Weltkrieg auf dem Rütli und mehr über den General Guisson erzählt das ehemalige Rütli-Kind in 3 Minuten. Das heisst Menschen und Horizonte mit der Annegret Feuetz-Kracken. Sie ist 88, vierfache Mutter und 10-fache Grossmutter. Und sie hat ihre Kindheit und Jugend fast ausschließlich auf dem bekannten Rütli verbracht. Sie erzählt uns jetzt über den Anfang vom Zweiten Weltkrieg und den historisch verbrieften Besuch vom General Guisson im Jahr 1940 und ihre Begegnung mit dem berühmten Mann.
Ich sehe heute noch, eine Frau ist da unter dem Haus auf einem Stein gesessen und hat gesagt, und da gehe ich nicht weg, bis der General kommt. Und dann halt einfach 2 Heerespolizisten sie packen, haben sie runter in die Schiefe geschleift.
Ganz hohe Sicherheitsmaßnahmen, wie man sich's vorstellt von heutigen Staatsakt. Ja. Ein historischer Moment auf dem Rütli.
Mehr als der Rütli schwur. Und dann, wo der, hat mein Vater zum Fenster rausgeschaut, hat gesehen, er hat ja nicht gewusst, sie haben das nicht gesagt, dass da alle kommen, alle Heeresführer. Und dann, sind sie dann unten raufgekommen, und dann ist der General gegen das Haus gekommen. Und hat mein Vater den Heerespolizist weggestellt und gesagt, so, und ich gehe jetzt am General Gysin guten Tag sagen. Er hat immer gesagt, der Rütli Sepp ist mein Freund, hat er immer gesagt.
Der General Gysin?
Ja, ja.
Rütli Sepp. Sind Sie da stolz gewesen auf Ihren Vater, ja, dass er nicht im Zimmer geblieben ist?
Ja,
schön.
Sehr. Und dann ist er raufgekommen und dann haben wir alle sich müssen vorstellen. Und ich habe ihm ein Sträusschen Edelweiss gegeben. Ja. Und dann ist er in die Rütli-Stube hineingegangen und man hat gesehen, dass er sehr ernst ist. Und dann hat er gesagt, die Lage ist sehr ernst. Und dann haben wir gewusst, dass nicht. Das war im 40er. Das war so. Und eben halt die Frontisten, die gegengeschafft haben, sind so viele Offiziere gewesen, die wollten anschliessen.
An Deutschland?
Oh ja, ja, ja. Die sind immer aufs Rütli gekommen, am Tag vor dem 1. August. Und das war schlimm gewesen, wenn wir die gehört haben reden.
Was haben die gesagt?
Die wollten einfach anschliessen.
Sie waren eine junge Frau gewesen. Und was haben Sie einen Frontist erkannt? Einen, der mit Hitler gerne paktieren
wollte? Sie haben sich öffentlich bekannt, wenn sie gekommen sind, am Tag vor dem 1. August, haben sie sich ins Rütli-Buch eingeschrieben. Da sind sämtliche Namen drin.
Ja gut, wenn jetzt die Namen dort drin stehen, das sagt ja noch nichts. Aber ist denn Heil Hitler dabei gestanden? Oder was ist dabei gestanden?
Nein, sie haben zum Beispiel im 1939, bevor der Krieg ausgebrochen ist, haben wir einen Bericht bekommen von Zürich, von der Rütli-Kommission, dass sie einen Anruf hatten, sie wollen am Abend am Rütli eine Zusammenkunft haben, Arbeiterschützenverein, und das war eine existiere gar nicht. Und sie haben das gerade vermutet. Und dann haben sie verboten, dass die kommen können. Und dann sind die mit dem Auto auf Luzern, Seelisberg, sind da zu Fuss oben reingekommen. Und Brunner sind ja auch sehr viele Nazien gewesen. Die haben mit dem Motorboot sie auch gebracht. Und die Polizei hat gesagt, es nütze gar nichts, Militär aufbieten, sonst gibt es einen Krawall. Da war nur der Polizeidirektor da. Und Mama ist mit ihm auf die Wiese hintergegangen und hat gehört, da hat ein Händlein von Ostdeutschland geredet. Und dann ist Mama hat dann nachher gesagt, jetzt gibt es Krieg. Da haben sie natürlich alle, weißt, die Fahnen aufgesteckt. Es sind alles mit Fackeln gekommen, von Seelisberg oben rein. Und dann haben sie nachher die Fackeln dann alle auf einen Haufen angerührt, haben das Feuer gemacht. Und dann ist am Morgen an allen Orten, an den Bäumen, an den Bänken gestanden, Juden raus, kauf nicht bei Juden ein, als der Gespräch von sie hatten.
Es ist jetzt für mich als viel später geborene sehr interessant, was Sie sagen, weil das Rütli hat ja in neuerer Zeit mit schlimmen Neonazi-Geschichten von sich reden gemacht. Wie ist das für Sie?
Ja, ich denke, wenn es da nicht wäre. Ich habe ja den Anfang erlebt. Und da muss man schon achten. Da muss man achten. Das finde ich, da muss man achten.
Annegret Feuer erzählt nochmal über das, was sie alles auf dem Rütli erlebt hat. Auch über eine beängstigende Begegnung mit der Hitlerjugend.
Thank you.
Im letzten Teil des Gesprächs mit der Annegret von Jetzt Kraken geht es um den Alltag zu Morschach, um einen Todeswunsch, um einen wichtigen Kuss vom General und zuerst jetzt um den Besuch der Hitler-Jugendlichen auf der Rütliwiese und den väterlichen Schwur vom Widerstand.
Dann, wo sie gegangen sind, hat der Scharleiter, der dort war, hat gesagt an diesen Buben, also das so 12, 14-jährige Buben waren, so, das Rütli gehört jetzt der Schweizer Schuljugend. Aber nachher gehört es dann uns. Das hat er gesagt, habe ich gehört. Und dann hat der Vater gesagt, bevor das Hakenkreuz auf dem Dach oben ist, zünde ich das Haus an. Und dann hat er Kanister mit Benzin und hat gesagt, wenn es kommt, zünde er das Haus an. Da kam ich kein Hakenkreuz auf. Und dann hat ihm der General Gisau nach dem Krieg hat ihm dann geschrieben.
Sind Sie stolz auf Ihren Vater?
Ja, sehr. Ja, ja.
Was hat der General Gisau für Sie bedeutet als junge Frau?
Ich habe das herrlich am Mann gefunden. Ich bin froh, dass es ein Weltscher war. Wenn da wieder ein Wille gekommen wäre, wie im Ersten Krieg, dann wären wir verloren gewesen. Das ist gut, dass ein Weltscher gekommen ist. Und dann hatte ich ein schönes Erlebnis in Brieg, wo ich geheiratet war. Mein Mann war im Unteroffiziersverein. Und dann haben sie den General eingeladen, dass er im Schulhaus einen Vortrag hat, eben über das Ding vom Rütli. Und dann habe ich gesagt, ich komme nach, bin auch gelassen. Und nachher sind sie, die Unteroffiziere, eingeladen mit ihm zum Aperitif. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ob er sich noch besinnen, Rütli sepp. Ich sage doch der Tochter vom Rütli, ob er sich erinnert. Und er sagt, richtig Weltsche. Ja, ich sage jetzt ja noch viel schöner als damals. Und natürlich, nachher in Brieg war das ein Gespräch. Mich hat man als Äußere, im Wallis dann sind die Äußere.
Ja.
Und das hat mich amigs mögen. Dann haben sie dann telefoniert, der Schwägerin. Woher ist deine Schwägerin, dass da der General Gisau und der das Munzi gegeben hat, gell? Da habe ich gedacht, jetzt könnt ihr gerade.
Wunderbar.
Ja, das ist ganz schön.
Jetzt haben wir schon von der Zeit geredet, wo sie geheiratet gewesen sind, wo sie im Wallis gelebt haben. Machen wir jetzt einen grossen Sprung zum Jetzt. Jetzt leben sie hier in Morschach. In diesem wunderschönen Holzhaus, wo auch ihr Elternhaus war?
Also die Eltern haben es gebaut, als sie vom Rütli davor gegangen sind. Sie haben ja nicht gewusst, wohin gehen.
Ja.
Der Vater hat ja nie Wellen fort. Brunner haben gesagt, kommt auf Brunner. Zellisberger haben gesagt, kommt zu uns auf Zellisberg. Bauer haben gesagt, kommt da. Altdorf hat auch gesagt. Und dann ist da unten das Hotel abgerissen worden. Mhm. Im 1947. Mhm. Und dann hat uns jemand gesagt, da würden sie Bauplatz verkaufen. Wir haben dann gedacht, sie geht teuer und ist nicht so teuer gewesen. Dann haben sie sofort, der Vater hat ihn ausgelassen. Nur das Haus da oben war im Bau. Gewesen. Und er konnte den ganzen Areal auslassen und er hat das ausgelassen. Und da bin ich dankbar. Wenn nicht so ein schöner Sonnenuntergang ist, sage ich, Daddy, wie danke ich dir, dass du den Platz ausgelesen hast.
Und den Platz, wo sie immer noch freie Sicht aufs Rütli haben.
Da habe ich weniger mehr. Ich bin nicht mehr verbunden mit dem Rütli. Es ist nicht mehr das Gleiche. Das ist fertig. Es ist dann ein Restaurant und es ist alles ganz anderes. Es ist nicht mehr das alte Rütli.
Annegret Feuje, Sie leben allein im Haus. Wir haben jetzt hier einen rechten Weg gemacht. Sie gehen jeden Tag ins Dorf. Was wäre, wenn das Heim nicht mehr möglich wäre für Sie, wenn Sie nicht mehr anders stehen müssten,
ja, wohnen? Das ist ja jetzt das Problem. Also wenn die Kinder nicht helfen würden und Grosskind, dann jetzt hat vor 2 Jahren der Kanton Schweiz eine frische Schatzung gemacht. Und jetzt bin ich eine reiche, arme Frau. Ich habe nur noch die AHV. Ich bin zur Ergänzungsleistung rausgekommen. Ich habe keine Ergänzungsleistung mehr.
Weil Sie ein wunderbares Haus haben?
Nein, nicht wegen dem Haus, wegen dem Boden. Der Boden. Gell, ist so hoch geschätzt worden. Dann haben sie gesagt, ja, also ich habe Vermögen im Boden, also können sie mir keine Ergänzungsleistung mehr geben. Und dann habe ich gesagt, ja, wie tun ich lebe nur mit ihr. Ich habe keine Pension, ich habe nur den AHV. Und dann haben die Kinder zuerst gesagt, Mama, du musst es verkaufen. Ach, dann bin ich krank geworden. Und dann ist der älteste Sohn gekommen, für mir alle die Rechnungen und einfach alles, die Schriften nachzuschauen. Dann ist er ein paar Mal hinausgegangen und hat gesagt, Mama, ich verstehe dich jetzt, dass du nicht vorgehen willst. Sie wollen etwas anderes machen, hat Geschwisterte, seine Geschwister, also meine Kinder, gefragt und Grosskind. Und die tun jetzt alle Monat auf ein Konto einzahlen und die grossen Rechnungen zahlt dann er daraus. Und wenn ich eine stirbe oder wenn wir es verkaufen, bekommen sie dann das Geld zurück mit Zinsen.
Und die Lösung hat sie wieder gesund gemacht?
Ja. Jetzt bin ich wieder da. Gell? Solange ich mag, mache ich es jetzt so mit den Kindern.
Annegret Feuer, könnte es denn sein, dass die Vertreibung aus dieser Heimat jetzt hier in Morschach, in dem wunderschönen Holzhaus, mit dieser grossen Aussicht auf der See, so etwas war wie die ursprüngliche Vertreibung vom Rütli auf nach Seelisberg?
Also, ich hoffe ja, dass mich der Peter holt, gell?
Welcher Peter?
Meinen Peter, meinen Mann. Gell? Dass er mich dann einmal holt, das weiss man ja nie. Ich kann ja pflegebedürftig werden, gell?
Aber sie würden einfach gerne mal so...
Ja, das wäre schon schön. Mhm. Ist ein Wunsch. Gut.
Und die Wünsche gehen manchmal in Erfüllung.
Ja, ja. Ja, ja. Und mein Mann ist im Bett gestorben, wo er drin geboren ist. Und ich schlafe jetzt auch dort drin. Und dann sage ich dann amigs Peter, gell, kommst du mir da holen, dass ich da so sterben wie du? Er ist nur einen Tag, er ist im 89. Jahr und nur einen Tag im Bett gsi. Altersschwäche und eingeschlafen. Das wäre schön, aber du, wie viele haben den Wunsch, gell?
Also von Altersschwäche merke ich jetzt jedenfalls im Gespräch mit Ihnen gar nichts. Was macht sie so lebendig? Was tut sie so tragen?
Das ist Natur. Ich glaube, das ist angeboren. Ich glaube, das hat man angeboren. Das Fröhliche. Ich habe zur Hochzeit ein Bütsdrücken bekommen, der die mir gemalt hat und der drauf steht, Leben und nicht lustig sein, überlasse ich Toren, denn der Hang zur Fröhlichkeit ist mir angeboren. Ich glaube, das ist es.
Ja, und das hat etwas. Das war das Menschen und Horizonte mit der Annegret Feuer zu Kracken. Sie ist heute 88 und hat sich die Stunde an für sie wichtige Jahre auf der Rütliwiese erinnert. Cornelia Cassis hat sie fürs Gespräch zu Morschach besucht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.